Gott ist an der Macht. Das werdet ihr heute noch ein paar Mal hören. Gott ist an der Macht, weil es zu meiner Predigt gehört, aber auch weil es gestern unglaublich war, wo wir als Gemeindeleitung für Zwischenretrette zusammen waren, wie das beim hörenden Gebet am Morgen so praktisch durch alle hörenden Gebete durchgegangen ist. Gott ist an der Macht. Glaubst du das? Aus Respekt vor Honza, der einfach am besten Hochdeutsch versteht, aber das schon sehr gut, möchte ich gerne auf Hochdeutsch umstellen. Ich freue mich und es ist mir eine ganz besondere Ehre, dass ich heute unser Schwerpunkt heißt ja mit der Bibel unterwegs und Vini und ich haben ja schon die letzten Sonntage immer wieder Personen aus der Bibel, vor allem aus dem Alten Testament, ihre Biografie in der Predigt genommen. Und heute machen wir einen Sprung vom Alten Testament ins Neue Testament und dass ich das machen darf, dass ich heute Jesus haben darf. Am Anfang habe ich gedacht, wieso ich? Und in der Zwischenzeit finde ich es einfach, es ist mir so eine Ehre, so eine Ehre. Es hat mich so mitgenommen, hingenommen, auch in der Zeit, wo ich das jetzt vorbereitet habe. Und ich hoffe, dass ihr werdet Sachen hören, die ihr vorher noch nie gehört habt. Ich habe diese Predigt in drei Teile aufgeteilt. Jesus, wer er war, was er wollte und was das mit uns zu tun hat. Zuerst Jesus, wer er war. Jesus von Nazareth war eine Person der Geschichte, also eine historische Persönlichkeit. Er wurde irgendwann so um die 4 vor Christus geboren. Für die einen, die finden komische Zeitrechnung, Jesus ist vor Jesus geboren, komisch, die können ja das mal als Frage in unseren Briefkasten schmeißen. Fragen zur Bibel. Wer hat diese Zeitrechnung erfunden und wieso ist sie daneben? Mindestens um 3 bis 4 Jahre. Das wäre eine interessante Frage für unser Gemeindeforum dann im September. Also Jesus war eine Person der Geschichte. Er wuchs in der Stadt Nazareth auf, im Norden von Israel. Seine Mutter kam aus einer priesterlichen Familie. Ist euch das bewusst? Jesus hatte einen Cousin, Johannes hieß der, und der wäre eigentlich auch Priester geworden wie sein Vater, wenn die Umstände nicht anders ihren Gang genommen hätten. Der Mann seiner Mutter, Josef, kam aus einer alten königlichen Familie, aus der königlichen Familie David, aus dem Stamm Juda. Klingt da wieder etwas nach, so von unseren alttestamentlichen Propheten. Wir wissen sehr wenig von den ersten Lebensjahren von Jesus. Eines der Evangelien erzählt von ihm als frühreifem 12-Jährigen, der in Jerusalem zurückblieb, als seine Eltern dort waren. Und er war damals schon in der Lage, als frühreifer 12-Jährige zu debattieren mit Erwachsenen und Schlüsselfragen zu stellen. Und sein späteres Leben lässt vermuten, dass er wie viele jüdische Jungen damals von frühester Kindheit an unterrichtet wurde in den alten Schriften Israels. Er kannte das auswendig und als Erwachsener konnte er sogar Schlussfolgerungen ziehen daraus. Es ist wahrscheinlich, dass er mit Josef in einem Familienbetrieb arbeitete, der in den Bereich des Bauhandwerks gehörte. Und soweit wir wissen, verließ Jesus nie den Nahen Osten. Ebenso wenig heiratete er, auch wenn Bücher wie Dan Brown und all diese Fantasy-Filme und so weiter uns eines Besseren belehren wollen. Es gibt keinerlei historischen Hinweis darauf, dass Jesus jemals geheiratet, geschweige denn Kinder gehabt hätte. Man hätte davon mit Sicherheit in der Literatur gelesen, also ganz bestimmt. In den späten 20er Jahren des ersten Jahrhunderts trat der bis dahin völlig unbekannte und unbedeutende Jesus plötzlich ans Licht der Öffentlichkeit. Er war damals circa 30 Jahre alt, und was wir über ihn als historische Persönlichkeit wissen, ist eine kurze Zeitspanne von 3 Jahren. Er wurde schließlich von den Jerusalemer Behörden und nach einer oder mehreren Gerichtsverhandlungen mit der Begründung hingerichtet, er sei ein Rebellenführer, ein König der Juden, und wie viele andere Tausende junger Juden zu dieser Zeit, in der Jesus lebte, wurde er am Kreuz hingerichtet, eine entsetzliche Hinrichtungsmethode erfunden von den Römern, die dazu erdacht war, das Opfer so lange wie möglich zu foltern. Es passierte in der Passazeit, am wahrscheinlichsten im Jahr 30 oder vielleicht 33 unserer Zeitrechnung. Jesus schrieb nie etwas, außer vielleicht damals in den Boden bei der Sünderin, da wissen wir nicht was, aber da hat er was geschrieben, aber er schrieb nie etwas, also historische Bücher oder so etwas. Die Quellen über sein Leben finden wir vor allem in den 4 Evangelien, das ist für uns klar, aber es gibt auch verschiedene andere Quellen, römische Quellen, es gibt aber auch den jüdischen Geschichtsschreiber Josephus, der keine Lust hatte quasi, der hatte keine Überzeugung, etwas wirklich über Jesus zu schreiben, das jetzt alle nachher sollen wissen. Es war einfach ein normaler Geschichtsschreiber Josephus, der das alles von Jesus aufgeschrieben hat. Und dann gab es noch einen Römer, Tacitus, der auch natürlich als Römer nicht jetzt den Christen irgendetwas zuliebe schreiben wollte. Das sind also auch weltliche Geschichtsschreiber, die bestätigen, dass Jesus eine historische Persönlichkeit war. Während seiner kurzen öffentlichen Karriere redete und handelte Jesus so, als wäre er an der Macht. Jesus tat Dinge, von denen Menschen dachten, dass sie eigentlich nicht erlaubt wären. Und er erklärte sie, indem er sagte, dass er das Recht hätte, sie zu tun. Er sprach, als hätte er das Recht und sogar die Pflicht, die Dinge in die Hand zu nehmen, sie in Ordnung zu bringen, sein Land und vielleicht die ganze Welt in einen anderen Ort zu verwandeln. Und er rief eine enge und symbolisch aufgeladene Gruppe von Anhängern zusammen, von 12 Leuten. In seiner Welt bedeutete die Zwölferzahl nur eines: das neue Jerusalem, das neue Gottesvolk. So viel zu Jesus, wer er war. Was er wollte. Die Zeit, in der Jesus wirkte, war komplett aufgeladen, also politisch aufgeladen. Ich finde das Bild so gut, ist natürlich nicht das, was ich jetzt erklären will, aber es zeigt gewisse Sachen. Gestern war ein Gewitter, wenn ich in der Küche stehe und von Westen das sehe, wie das kommt, da bin ich manchmal auch sehr aufgeladen. Aber das war noch viel mehr, ihr müsstet vielleicht euch mal vorstellen, vom Westen kommt eine, also vielleicht noch mehr vorstellen, ihr sitzt im Boot auf dem Ozean, vom Westen kommt eine Kaltfront. Vom Norden kommt ein Hochdruckgebiet und vom Süden baut sich ein Hurrikan auf. Wenn die drei Wetterfronten zusammentreffen, dann verschnetzelt's euch. Ich weiß nicht, wie das auf Hochdeutsch geht. Also dann seid ihr als Boot und als im Boot drin. Nachher, wenn die Fronten aufeinandertreffen, dann seid ihr nichts mehr. Komplett weg. Und genau das war Jesus. Warum? Vom Westen her, sagen wir die Kaltfront, vom Westen her war die Supermacht Rom. Absolute Supermacht zu seiner Zeit. Von Norden her das aufgeladene Hochdrucksystem der Juden, die warteten auf einen, der sie endlich erlösen würde, so wie die Propheten das gesagt haben, für sie persönlich. Die wollten, dass einfach jetzt jemand kommt, für sie. Darum hat Jesus sie so oft geärgert. Also diese zwei Fronten und dann kam von Süden das, was Gott wollte. Also quasi diese drei Systeme aufeinander und Jesus im Auge des Sturms. Und es hätte ihn verschnetzelt. Das wissen wir. Jesus redete davon immer wieder, dass Gott jetzt König wird. Jesus redete davon, dass Gott an der Macht ist. Er befiehlt seinen Zuhörern, alle ihre Träume aufzugeben und stattdessen auf ihn zu vertrauen, weil die Zeit Gottes mit ihm, mit Jesus, jetzt erfüllt ist und das Reich Gottes anbricht. Ich meine, ihr müsst euch das vorstellen, das ist der Wahnsinn, oder? Vor allem für die Juden, die ja jetzt gehofft haben, jetzt für uns, jetzt kommt er. Und er sagte ihnen dauernd, ihr schaut in die falsche Richtung. Schaut hier zu mir, ich mit mir. Kommt die Macht Gottes, wird sie personifiziert. Ihr schaut in die falsche Richtung. Manchmal denke ich, wir schauen auch in die falsche Richtung. Wer ist an der Macht? Jesus ist an der Macht. Ist Corona an der Macht? Nein, Jesus ist an der Macht und er wird seinen Weg gehen. Und wir haben manchmal so, ich bin dafür, dass wir alles auch einhalten, coronamäßig und so, das dürft ihr mir nicht falsch verstehen. Aber innerlich, was glauben wir denn, wer an der Macht ist? Jesus, Gott ist an der Macht. Amen, würde ich gern sagen. Amen, er ist an der Macht. Und daran haltet bitte fest. Es ist uns vielleicht im Ohr Galater, als an Weihnachten, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Ja, jetzt war die Zeit erfüllt. Jesus kam zum Sagen, Gott ist an der Macht. Und wie fing das an? Am Anfang seiner Wirkungszeit geht Jesus nach Nazareth, in seine Heimatstadt. Es ist Sabbat, Jesus geht in die Synagoge, wie das der Brauch war, bekommt er eine Schriftrolle zum Lesen. Jesus nimmt sie entgegen, entrollt sie und es ist Jesaja 62, Vers 1 bis 2. Habe ich was anderes? Danke, Winnie. Jesaja 61, 1 bis 2. Und da liest Jesus, steht er also da in dieser Synagoge und liest. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und Jesus rollte die Schriftrolle wieder zusammen, gab sie dem Synagogenvorsteher, setzte sich hin und sagte: Heute ist dieses Wort vor euren Ohren in Erfüllung gegangen. Ich meine, wir können uns das, glaube ich, kaum vorstellen. Aber das war, also da stand nichts von Juden. Da stand für alle. Und Jesus sagt, jetzt ist es in Erfüllung gegangen mit mir. Und sie sagten, wer ist da eigentlich? Das ist doch der vom Josef. Wir kennen seine Familie. Und sie haben ihn rausgeschmissen, aufgrund von dem, Lukas berichtet es uns, und er kam nur knapp mit dem Leben davon. Das war der Anfang seiner Wirkungszeit. Ja, meint Jesus, Gott ist an der Macht, die Prophetie wird erfüllt, aber nicht so, wie seine Zuhörer sich das vorgestellt haben. Das Jubeljahr, das Gnadenjahr, das wird kommen, wo alle frei sein werden. Aber, er sagt, nicht nur die Heiden brauchen Erlösung. Auch das Volk Israel hat versagt in der Geschichte. Und auch Israel braucht Erlösung. Und das war das, was geärgert hat. Sie haben sich immer als etwas Besonderes gefühlt. Und jetzt sagt er, sie brauchen auch Erlösung. Jesus verkündet die Vergebung der Sünde. Und wo fand die normalerweise statt? Könnt ihr das mal so in die Runde fragen. Wo fand Vergebung der Sünden statt? An welchem Ort? Im Tempel, genau. Durch was? Durch Opfer, genau. Und Jesus scheint jetzt den Anspruch zu erheben, dass Gott hautnah und persönlich durch ihn, durch Jesus etwas tut, was normalerweise im Tempel geschieht. Hier in Nazareth war es die Synagoge, in Jerusalem der Tempel. Ich habe schon mal gesagt, er war als 12-Jähriger schon mal dort. Er reinigte diesen Tempel und er verhält sich im Verhältnis zu diesem Tempel so, als sei er selber der Tempel. Jetzt ist die Zeit da, sagt Jesus. Himmel und Erde berühren sich, wie im Himmel, so auf Erden. Gott ist an der Macht, Gott ist König. Das wollte er immer wieder sagen. Und irgendwie habe ich auch im Vorbereiten gemerkt, wir denken immer, der Himmel ist da oben und da ist die Erde. Aber ich glaube, das ist ein komisches Denken. Himmel und Erde berühren sich ganz nah. Jesus ist nicht da oben. Jesus ist da, mitten unter uns, neben uns. Seine Macht, er ist da, Himmel und Erde berühren sich. Jesus tat die Gott ist an der Macht Dinge. Alles, was er tat, sollte darauf hinweisen. Und was ich auch noch besonders gefunden habe, ist das, was ich da im letzten Punkt geschrieben habe. Gott stellt, also Jesus stellt alles auf den Kopf. Zeit, Materie, Raum. Winnie sagt immer, ich soll nicht so schreien. Aber es kommt dann einfach. Also, wie stellt Jesus Raum, Materie und Zeit auf den Kopf? Den Raum stellt er auf den Kopf. Ich habe das schon mal gesagt mit dem Tempel. Bisher war der Tempel so wichtig. Jesus sagt, ich breche den Tempel ab, in 3 Tagen stelle ich ihn wieder auf. Wenn wir diese Worte so hören von Jesus, klingelt irgendetwas bei uns? Jesus sagt auch ein anderes Mal, dieser Tempel wird zerstört werden. Stimmt ja auch, 70 nach Christus ist er zerstört worden. Und er wird nicht mehr aufgebaut werden. Wieso kann er das sagen? Weil Jesus damit sagt, in mir, Jesus, ist dieser Tempel Fleisch und Blut. Hier findet Vergebung statt. Hier findet Versöhnung statt. Ich bin das Opfer. Es braucht den Tempel nicht mehr. Also Jesus ist der fleischgewordene, umherlaufende Tempel. Jesus stellt die Zeit auf den Kopf. Jesus heilt und so weiter am Sabbat zum Beispiel. Jesus sagt, ich bin der Sabbat. Bei mir findet ihr Ruhe. Nicht im Einhalten des Sabbats. Das war doch sein Problem, oder? Die haben sich so geärgert, dass er am Sabbat Sachen gemacht hat. Und sie haben sich doch so genau dran gehalten. Noch über den Sabbat haben sie Sachen festgelegt, Gesetze, wie viele Schritte ich laufen darf und welches Feuer ich entzünden darf und so. Und Jesus hat gesagt, es ist so, ich bin die Erfüllung, quasi ich bin der Sabbat. Und Jesus hat die Raum auf den Kopf gestellt. Jesus hat die Materie auf den Kopf gestellt. Jesus konnte dem Sturm gebieten. Jesus konnte den Fischern sagen, wo die guten Fischergründe sind. Jesus konnte heilen. Jesus konnte 5000 Menschen ohne Problem speisen. Jesus konnte Tote auferwecken. Jesus hat Materie auf den Kopf gestellt. Und der Höhepunkt war die Auferstehung. Da hat Jesus komplett Materie auf den Kopf gestellt. Er lehrt seine Nachfolger, dass sie beten sollen, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Das wollte er. So wie im Himmel, so soll es auf der Erde sein. Und wenn wir jetzt nochmal die Propheten so im Kopf haben, zum Beispiel auch Jesaja, den haben wir ja nicht näher angeschaut, vom Knecht Gottes, dann trifft alles auf Jesus zu. Jesus hat zum Beispiel auch Daniel, was ich ja dann in einer Predigt mal besprochen habe, von Daniel ganz viel von den Visionen auf sich bezogen. Jesus steht mittendrin im Auge des Sturms, zwischen der heidnischen Kaltfront und dem Hochdrucksystem des nationalen Lebens Israels und dem Hurricane der göttlichen Ziele Gottes. Und Jesus hat die Anklagen, die gegen die Welt und das ganze menschliche Geschlecht von Satan, die Anklagen, aufgenommen und in sich selbst getragen. Und das ist der Kern der Geschichte zwischen Altem und Neuem Testament, so wie sie die Evangelisten erzählen. Rom, die große Macht Rom und das rebellische Israel sind ungewollt Werkzeuge Satans geworden, des Anklägers, der großen Macht der Gegenschöpfung. Der große Albert Schweitzer hat in einem Zitat vom Rat der Geschichte geschrieben. Ich fand es noch interessant, wie er gesagt hat, Jesus hatte gehofft, er könnte das Rad der Geschichte in die andere Richtung drehen. Und als es ihm nicht gelang, warf er sich davor. Es zermalmte ihn. Doch es begann tatsächlich, sich in die andere Richtung zu drehen. Also Jesus ist drunter kaputt gegangen, aber ist auferstanden. Er stand auf als neue Schöpfung und hat das Rad uns zu gut in die andere Richtung gedreht. Als Jesus am Ostermorgen von den Toten auferstand, stand er da als der Anfang der neuen Welt, die Israels Gott schon immer schaffen wollte. Als auferstandener Jesus ist er gleichermaßen auf der Erde wie im Himmel zu Hause. Jesus ist der Prototyp der neuen Schöpfung. Das war nicht das Ende. Das ist der Anfang einer neuen Welt, der Anfang des Reiches. Gott ist jetzt an der Macht, wie im Himmel, so auf Erden. Doch die Geschichte geht weiter. Jesus wird wiederkommen, um alles in Ordnung zu bringen. Das biblische Wort dafür heißt Gerechtigkeit. Und das wird ein Seufzer der Erleichterung. Jesus kommt wieder. Und dann wird Gerechtigkeit sein. Als ich den Satz geschrieben habe, mit Winnie am Mittagessen geredet habe, und dann habe ich gesagt, und dann wehe uns Gott. Wenn dann Gerechtigkeit sein wird. Wehe uns Gott, wehe mir Gott. Gott ist an der Macht. Das sollten wir immer wieder auch in unserem Leben uns bewusst machen. Nicht du, nicht ich. Es gibt einen Gott, wir sind es nicht. Gott ist an der Macht und es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns immer wieder darauf zu fokussieren, dass dank Jesus für uns, für dich und mich, das Gnadenjahr gekommen ist. Nur aufgrund von Jesus müssen wir nicht sagen, wehe uns, wenn das kommt. Zum Schluss, warum ist das alles für uns wichtig? Jesus hat Himmel und Erde in seiner Person miteinander verbunden. Der Heilige Geist, haben wir am letzten Sonntag gehört, der Jesus gesalbt und ausgerüstet hat, der Heilige Geist ist nun auf seine Nachfolger ausgegossen. Sie, ihr, ich, wir sind jetzt eine Erweiterung dieses Tempels. Wo Sie sind, wo ihr seid als Kinder Gottes, wo ich bin, wo wir sind, sind Himmel und Erde miteinander verbunden. Jesus wurde ja mal gefragt, wo ist das Reich Gottes? Und er sagte, und er stand mitten unter ihnen, er sagte, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Da, wo Jesus ist, da, wo Menschen sind, die ihm nachfolgen, da ist Reich Gottes und wir dürfen mithelfen, daran zu arbeiten. Jesus Leben wirkt in und durch uns. Wir sind der Ort, wo der lebendige Herr aktiv ist und seine souveräne Herrschaft aufgerichtet wird. In der Apostelgeschichte geht es dann darum, was Jesus weiterhin tut und lehrt, und sein Tun und Lehren geschieht bis heute durch seine Nachfolger, durch uns. Und das geschieht meistens auch anders, wie wir das denken. Es geschieht zum Beispiel nicht, indem wir uns den Platz freischießen mit Tränengas und vor einer Kirche mit einer erhobenen Bibel herumstehen. Ich glaube, Jesus schüttelt den Kopf, weint und sagt, was soll das? Die Gemeinde soll keine Gemeinschaft von perfekten Leuten sein, die eine großartige Arbeit tun. Manchmal kommt einem das so vor. Vielleicht komme ich euch auch manchmal so vor. Das hat mich auch wieder neu angesprochen. Wir sind keine Leute, die perfekt sind und alles supermäßig tun. Wir sind eine Gesellschaft von Sündern, denen vergeben worden ist und die ihre unbezahlbare Liebesschuld zurückzahlen, indem wir uns auf alle möglichen Art und Weisen in Jesu Reich engagieren, dran arbeiten und dabei wissen, dass diese Aufgabe, dass wir eigentlich dieser Aufgabe gar nicht würdig sind. Ich komme zum Schluss. In dem Augenblick, in dem du das vergisst, in dem du glaubst, dass du automatisch besonders bist oder über den Gefahren und Versuchungen stehst, die gewöhnlich Sterbliche treffen, in dem Augenblick bist du in größter Gefahr. Warum? Weil du die nötige Demut irgendwo verloren hast. Als Könige und Priester sollen wir zeigen, wir, die Erlösten, Kinder Gottes, versiegelt mit dem Heiligen Geist, wie es aussieht, wenn Jesus herrscht, wenn er die Welt regiert. Und wie sieht das aus, wenn er die Welt regiert? Wenn wir Salz und Licht sind, ich habe es hier geschrieben. Sie lieben einander, sogar ihre Feinde. Sie sind sanftmütig. Sie sind demütig. Sie stiften Frieden. Sie hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Sie sind barmherzig und so weiter. Und so fort. Das war quasi das Statement von Jesus, diese Seligpreisungen. So soll Reich Gottes aussehen. Und ich sage euch, wenn einem das so richtig bewusst wird, ich habe dann auch zu wenig gesagt, aber wo fangen wir an? Fangen wir an, nur noch ein Kleid anzuziehen, weil alles, was in unserer quasi, was gemacht wird für unser Wohlstand, ist auf Ungerechtigkeit aufgebaut. Wo fangen wir an mit der Umwelt? Wenn Gott, ich habe dann irgendwie den Eindruck gehabt, wenn Gott nicht irgendwo eine neue Welt, weiß ich, wo ich mir das früher vorgestellt habe, auf irgendeinem Planeten neu machen will, sondern wenn Gott kommt zur Erfüllung und diese Erde wieder instand stellen will, was soll ich dann sagen, weil ich so dran beteiligt war, dass sie so zerschunden wurde? Und dann musste ich sagen, ich kann nicht mehr. Ich bin schuldig quasi auf der ganzen Linie, auch wenn ich es nicht will. Und dann kommt wieder dieses Gnadenjahr, dieses wir sind keine Perfekten, sondern wir sind Sünder und freuen uns über das Gnadenjahr Gottes, weil wir können nicht alles. Wir können uns nicht überall einsetzen, in jeder Initiative, in jeder Kampagne. Nicht alle können sich in der Politik engagieren. Schön, dass es doch viele hat hier bei uns, die sich engagieren politisch. Wir können nicht alles. Und weil wir nicht alles können, dürfen wir demütig sein und Jesus bitten, dass er uns hilft an dem Ort, an dem wir sind, dass dort Reich Gottes sein darf. Und ich glaube, wenn eine Gemeinde das lebt, das ist spannend für Menschen außerhalb. Das ist etwas anderes. Das ist nicht eine Fortführung der Welt halt mit ein paar Gesetzen noch drüber, sondern das ist hochspannend und interessant. Da würde ich auch dazugehören wollen. Und das ist jetzt ein besonderer Gedankengang. Vielleicht ist es für manche, haben gedacht, Andrea, was hast du da wieder zusammengebröselt? Am Anfang dieser Predigt hat Vini mir ein Buch gegeben. Er ist selber schuld, weil ich habe da nicht mehr gekocht und nicht mehr geschlafen, bevor das Buch fertig war. Dieses Buch, Jesus, wer er war, was er tat und was das für uns zu bedeuten hat, habe ich geklaut von ihm. Ich frage ihn dann noch. Professor N.T. Wright ist einer dieser Theologen, die heute Unglaubliches zu sagen haben und in eine Richtung denken, das ist einfach, das ist der Hammer. Also das ist kein Theologe, er hat theologische Bücher geschrieben, die kann ich nicht lesen. Aber er hat auch theologische Bücher geschrieben, die für solche Leute wie mich und dich etwas sind. Hochspannend. Dieses Beispiel mit dem Hochdrucksystem kommt von ihm. Ich möchte euch dieses Buch sehr empfehlen. Es ist unglaublich. N.T. Wright, Jesus, man kann es im Fontis kaufen. Ich werde demnächst noch die anderen Bücher von ihm kaufen, weil es einfach so spannend ist, weil es uns neue Gedanken denken lässt über diese Themen. Und ich weiß, noch jemand wird der Rainer Behrens, Dr. Rainer Behrens, der am letzten Samstag vom Juni zu uns kommt, der viele Bücher auch vom N.T. Wright übersetzt hat, vom Englischen ins Deutsche, der wird für uns ein Bibelseminar halten. Die Bibel, ein Drama in 7 Rahmen. Und dort werden wir, das Seminar geht in 45 Minuten Lektionen vom 9 Uhr morgen bis am 3, 4. Immer wieder Unterbruch und dann auch Mittagessen. Ich will euch einladen. Meldet euch doch an, wird der Hammer sein, weil Rainer Behrens, glaube ich, muss ihm dann mal meine Predigt zeigen, ob er in die Richtung auch denkt, aber ich denke, er wird so diesen großen Faden nochmal aufnehmen über das Alte Testament und das Neue Testament. Er ist ein lustiger Kasperl, also er ist Deutscher, aber er kann ja auch nichts dafür und wird einfach an diesem Morgen uns Unglaubliches erzählen, was euch persönlich weiterbringen wird im Glauben. Also diese beiden Sachen, das Buch, sage ich, könnt ihr kaufen oder auch ausleihen. Ich habe es jetzt 3-mal gelesen, ich muss es nicht mehr lesen. Vini hat es diakonal gelesen, wenn es jemand ausleihen will, gerne. Buch und Seminar. Und Amen, das wollte ich sagen, Gott ist an der Macht, Gott ist König. Und ich möchte euch auffordern, daran festzuhalten. Ich bete noch zum Schluss. Herr Jesus, ich danke dir für all das, was du mir gezeigt hast in der Zeit vom Vorbereiten. Und ich danke dir für all das, was ich auch können sagen. Du weißt, was Acho ist. Und ich bitte dich, dass du das einfach nochmal sortierst bei jedem Einzelnen und bündelst. Und dass jeder, der da sitzt oder es nachher auch lässt, dass das kein hängen bleiben, wo du willst haben, dass es hängen bleibt. Und ich bitte dich, dass wir eine Gemeinde sein von nicht Perfekten, sondern von Sündern, die begnadigt worden sind durch dich und wo wir das Reich Gottes in die Welt hineintragen, so, dass es anmächelig ist. Und ich danke dir für deine Hilfe. Lobe, preise deinen Namen. Und bete dich an. Amen.